Schön, dass ihr alle gekommen seid. Der Titel meines heutigen Vortrages lautet Die Ehe der Himmel und ihre Entsprechung. Wer in den Neuoffenbarungsschriften von Jakob Lorber liest, wird früher oder später auf Textstellen stoßen, in der die Entsprechungssprache erwähnt wird. Bei einem genaueren Studium dieser Textstellen kann der Leser erfahren, dass es sich dabei um eine sehr alte Sprache handelt, die von den Menschen der alten Zeit gesprochen wurde. Im 8. Band des großen Evangelium Johannes wird im 44. Kapitel davon berichtet, dass zu der Zeit, als Moses lebte, also ca. 1300 Jahre vor Christus, die Wissenschaft von den Entsprechungen so weit verbreitet war, dass selbst das ganz einfache Volk diese Sprache verstanden hat. Im Gegensatz zu den heutigen Menschen, die überwiegend rational und abstrakt denken und sprechen, haben die damaligen Menschen ganzheitlich gedacht und eine mehr bildhafte Sprache gesprochen. Von daher ist es sicherlich leicht nachzuvollziehen, dass auch die Schrift der damaligen Zeit aus Bildern bestand, wie man sie noch heute an den Wänden alter ägyptischer Königsgräber bestaunen kann. Die Menschen in der alten Zeit hatten noch einen wesentlich unverkrampfteren Zugang zur geistigen Welt, als wir ihn heutzutage haben. Sie verstanden noch die innere Schrift der Sprache, der Seele und des Geistes. Doch leider verlor sich diese Fähigkeit im Laufe der Zeit. Das Volk wurde langsam irdisch wohlhabender und angesehener und es stellten sich dadurch eine Menge irdischer Bedürfnisse ein. Um diese befriedigen zu können, mussten die Menschen dazu eine Menge natürliche Mittel verschaffen. Diese aus dem Natürlichen entspringenden Bedürfnisse und die vielen Mittel zu ihrer Befriedigung derselben bekamen auch ihre ganz einfachen Wortnamen, hinter denen sich keine Entsprechungsbilder mehr verbergen. Diese erst später von den Menschen gebildeten einfachen Namen der Bedürfnisse und der Mittel zu ihrer Herbeischaffung verdrängten dann ziemlich schnell die Bilderschrift und ihre innere Bedeutung. Im 9. Band des großen Evangelium Johannes kann man im 93. Kapitel lesen, dass bereits vor der babylonischen Gefangenschaft die alte innere Entsprechungswissenschaft gänzlich in Vergessenheit geraten war. Natürlich wisst ihr alle, dass diese Gefangenschaft von 598 bis 539 vor Christi stattgefunden hat. Der Umstand, dass die Menschen von wenigen Ausnahmen abgesehen den Zugang zur geistigen Welt verloren hatten, hatte zur Folge, dass sie das Geistige in der Heiligen Schrift nicht mehr fassen und begreifen konnten. Sie lasen und lesen heute immer noch die geschriebenen Worte nach dem erlernten Lautsinn des toten Buchstabens und können weder erkennen noch verstehen, dass der Buchstabe an sich tot ist und niemand beleben kann, sondern dass nur der innere, verborgene Sinn es ist, der lebendig macht. Das kann auch gar nicht anders sein, denn die Wissenschaft von den Entsprechungen ist ja die innere Schrift und Sprache der Seele und des Geistes in der Seele. Wer diese Sprache nicht beherrscht, der versteht unmöglich die Heilige Schrift und ihre Sprache kommt ihm in seiner toten Weltweisheit wie eine Torheit vor. Denn die Lebensverhältnisse des Geistes und der Seele sind nun einmal ganz anderer Art als die des Leibes. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, inwieweit sich die Lebensverhältnisse des Geistes und der Seele von denen des Leibes unterscheiden. Nun, der wahrscheinlich markanteste Unterschied ist der, dass sich der Leib des Menschen in Raum und Zeit aufhält, während sich die Seele und der ihr innewohnende Geist jenseits von Raum und Zeit befinden. Der Mensch ist, ohne sich dessen bewusst zu sein, ein Bewohner zweier Welten. Er wähnt sich zwar in Raum und Zeit, doch in Wahrheit trifft dies lediglich auf seinen an sich unbelebten Leib zu, während der Geistmensch ein Bewohner der geistigen Welt ist. Dort gibt es weder einen Raum noch eine Zeit. Eine Tatsache, die uns durch viele Textstellen im Lorbeerwerk bestätigt wird. Als Beispiel hierfür möchte ich ein kurzes Zitat aus dem großen Evangelium Johannes Band 8, Kapitel 33 anführen. Dort sagt der Herr: Es hat zwar alle Geisterwelt, wie ich das schon einige Male dargetan habe, mit dem Raume und der Zeit dieser materiellen, gerichteten und somit unfreien Welt durchaus nichts mehr zu tun. Denn für den Geist gibt es so gestaltig weder einen bestimmten Raum noch irgendeine gemessene Zeit. In diesem Zitat bestätigt uns der Herr, dass es in der geistigen Welt weder einen bestimmten Raum noch irgendeine gemessene Zeit gibt. Das bedeutet, dass all die Dinge, die wir aus der Sinnenwelt kennen, in der Welt des Geistmenschen nicht wirklich vorhanden sind. Denn allem, was wir durch unsere Sinne als Realität erfahren, haften Raum und die Zeit an. Jesus wurde einmal gefragt, wo sich denn die Welt der Geister befindet. Er antwortete: Wenn ein Mensch in seinem Leibesleben eine besondere Liebe für diesen oder einen anderen Ort auf der materiellen Welt hatte, so bleibt er auch als abgeschiedene Seele in demselben Ort, oft viele hundert Jahre lang, und wird dessen, auch wenn nur unklar, zuweilen inne auf dem Wege der geistigen Entsprechung. Wo du demnach auf dieser Erde einen Ort hast, da hast du auch schon eine Örtlichkeit für die Welt der Geister, die in sich aber freilich wohl keine materielle, sondern nur eine geistige ist. Also keine materielle, sondern eine geistige, weil sie aus der gewissen Fantasie der Geister mittels ihres Willens entsteht. Die erscheinlichen Örtlichkeiten der geistigen Welt entspringen also der Schöpferkraft des jeweiligen Geistmenschen, der die aus seiner Fantasie entspringenden Örtlichkeiten mit seinem Willen fixiert. In diesen Welten gibt es keine Materie und somit auch keinen Raum, keine Zeit. Seit dem Zeitpunkt seiner Zeugung lebt der natürliche Mensch in einer dreidimensionalen Welt, in der die Zeit kontinuierlich voranschreitet. Durch die sinnliche Wahrnehmung seiner Umwelt sind für den Menschen Zeit und Raum zu konstanten Größen geworden, ohne die er sich sein Leben gar nicht vorstellen kann. Alles, was er fühlt, riecht, sieht, hört und schmeckt, ist mit räumlichen und zeitlichen Koordinaten verbunden, wodurch sein Fühlen und Denken bzw. seine Liebe und Weisheit völlig von Raum und Zeit durchdrungen sind. Dies führt in der Verbindung mit der anerlehrten Weltweisheit dazu, dass das Wissen um die Tatsache, dass der materielle Körper nur ein zeitlich begrenztes Gefäß für den immateriellen Geistmenschen ist, weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Die Folge davon ist die, dass der heutige, aufgeklärte Mensch meint, dass all sein Denken, Fühlen und Handeln das Produkt von chemischen und elektrischen Funktionen in seinem materiellen Gehirn sind. Natürlich weiß der Leser des Lorbeerwerkes, dass das Gehirn nur sehr wenig mit dem zu tun hat, was den eigentlichen Menschen ausmacht. Denn das Gehirn hat neben den wichtigen Aufgaben zur Erhaltung des physischen Körpers eigentlich nur die Funktion eines Dekoders, durch den die Verbindung zwischen der Körperwelt und der Geisterwelt hergestellt wird. Diese Dekodierung ist deshalb notwendig, weil es keine unmittelbare Kommunikation zwischen der natürlichen und der geistigen Welt gibt. Dazu möchte ich einen Text aus dem großen Evangelium Johannes Band 1, Kapitel 42 zitieren. Dort steht geschrieben: Siehe, die Dinge der Natur haben ihre Ordnung und können nur in dieser ihrer eigentümlichen Ordnung bestehen. Und so haben auch die Dinge des Geistes ihre höchst eigentümliche Ordnung und können außer solcher Ordnung nicht bestehen, nicht gedacht und nicht ausgesprochen werden. Aber zwischen den Naturdingen und den geistigen Dingen, weil jene aus diesen hervorgegangen sind, ist und besteht eine genaue Entsprechung, die freilich wohl nur der Herr allein am allerbesten kennt. Dieses Zitat ist nach meinem Empfinden ein recht deutliches Indiz dafür, dass der Informationsaustausch zwischen dem materiellen Körper und den jenseits von Raum und Zeit angesiedelten Seele über Entsprechungen stattfindet. Und in der Tat ist es so, dass bei jedem Menschen ein fortwährender Informationsaustausch zwischen der geistigen und der natürlichen Welt stattfindet. So nimmt er zum Beispiel mit den Sinnesorganen ständig irgendwelche Signale aus der materiellen Welt auf, die in seinem Gehirn so aufbereitet werden, dass seine Seele sich ein Bild von den sinnlichen Eindrücken machen kann. Aber auch dann, wenn seine Seele quasi als Maschinenführer den natürlichen Leib zu einer Aktion veranlassen will, werden in seinem Gehirn die Bilder der Seele in entsprechende Körperhandlungen umgesetzt. Der Grund für diese entsprechungsmäßige Umwandlung im Gehirn besteht darin, dass das Fühlen und Denken des natürlichen Menschen in raumzeitlichen Begriffen stattfindet, während es beim Fühlen und Denken des Geistmenschen weder einen Raum noch eine Zeit gibt. Die Menschen in der anderen Welt denken und fühlen in komplexen Bildern und nicht so wie wir durch das Aneinanderreihen einzelner, in Worte gefasster Gedanken oder, um es mit Leopold Engel auszudrücken, die Sprache des Geistes, mit der er zur Seele spricht, besteht nicht aus einzelnen, aneinandergereihten Worten, sondern nur aus vollständigen Begriffen, während Worte die Begriffe erst mühsam vermitteln müssen. Damit nun der heutige Mensch dennoch etwas von der Welt jenseits seiner Sinneseindrücke erfahren kann, hat es dem Herrn gefallen, der Menschheit große Offenbarungen, wie zum Beispiel die Bücher der Bibel oder das Lorbeerwerk, zu schenken. In diesen Büchern werden sehr häufig natürliche Worte als Gefäße verwendet, um Zustände zu beschreiben, die sich jenseits unseres sinnlichen Erfahrungshorizontes befinden. Die Schwierigkeit für den Leser besteht nun darin, dass große Teile dieser Texte in einer Form geschrieben sind, wo sie bereits im äußeren Buchstabensinn sehr viele im Natürlichen begründete Informationen enthalten. Dies führt nicht selten dazu, dass sich so mancher Leser dieser Werke im Buchstabensinn verliert. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass hinter diesen Worten noch ein geistiger oder sogar ein himmlischer Sinn verborgen liegen könnte. Dass dem dennoch so ist, wird uns im großen Evangelium Johannes Band 5 bestätigt. Dort sagt der Herr im 272. Kapitel zu einem Gast in einem Wirtshaus: Was die Propheten geschrieben haben aus ihrer inneren Eingebung, das haben sie in Bildern geschrieben, die pure Entsprechungen sind von den in ihnen verborgenen nackten Wahrheiten. Wer demnach die alte Lehre von den Entsprechungen versteht, dem wird es bald klar werden, was all die Bilder der Propheten zu bedeuten haben. Ihr habt von den Entsprechungen nie etwas gehört, und so kennet ihr auch von der Schrift nur den groben, naturmäßigen Sinn. Aber es gibt in den Bildern der Prophetenschriften stets einen dreifachen Sinn. Erstens den naturmäßig geistigen, zweitens den purgeistigen und drittens den rein himmlischen aus dem Herzen Gottes. Diese Worte des Herrn bringen nach meinem Empfinden recht deutlich zum Ausdruck, dass es für jemanden, der in die tieferen Schichten der Heiligen Schrift eindringen will, von ungemeinem Nutzen ist, wenn er sich mit der Lehre von den Entsprechungen ausbildet. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie funktioniert das denn so eigentlich mit dieser Lehre von den Entsprechungen? Im Grunde genommen handelt es sich bei dieser Entsprechungslehre um ein System, das es dem Anwender ermöglicht, die komplexe Bildersprache der geistigen Welt so aufzuschlüsseln, dass die in einzelne Worte gefassten Bilder für den in Raum und Zeit eingebundenen Menschen in verständliche Begriffe aufgelöst werden. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie man in Worte gefasste Bilder aus der jenseits von Raum und Zeit befindlichen Welt dekodieren kann, möchte ich hierzu die in der Bibel häufig verwendeten Worte Mann und Weib entsprechungsmäßig betrachten. Ich gehe einmal davon aus, dass sich die grundlegenden Eigenschaften der heutigen Menschen nicht sonderlich von denen der alten Zeit unterscheiden. Sicherlich war es damals auch so wie heute, dass der Mensch im Gegensatz zum Tier ohne jegliches Wissen geboren wurde, er aber dafür mit der Fähigkeit und Neigung zum Wissen und zum Lieben ausgestattet wurde. Und zwar in der Form, dass er nicht nur das lieben kann, was sein und der Welt, sondern auch das, was Gottes und des Himmels ist. Wobei man beobachten kann, dass sich in der Regel beim Mann mehr die Neigung zum Wissen bzw. zur Kopflastigkeit entwickelt, während die Frau doch mehr die Neigung zum Lieben bzw. zur Emotionalität ausbildet. Vielleicht waren es diese Beobachtungen, welche in der Verbindung mit göttlicher Inspiration dazu führten, dass die Alten den Mann als Synonym für das Wahre bzw. der Weisheit und das Weib als ein Synonym für den Willen bzw. der Liebe verwendet haben. Auf jeden Fall aber kann man in der Bibel beobachten, dass immer dann, wenn dort vom Mann die Rede ist, in der Entsprechung der Bereich in der menschlichen Seele gemeint ist, der die Fähigkeit zum Erkennen der himmlischen Wahrheiten und zu deren Verarbeitung hat. Und wenn von dem Weib bzw. der Frau die Rede ist, ist in der Entsprechung der Bereich in der menschlichen Seele gemeint, der dem Willen und der Lebensliebe des Menschen entspricht. Im 7. Band des großen Evangeliums Johannes wird uns dies im 32. Kapitel bestätigt. Dort heißt es anlässlich einiger Erklärungen zum 6. Gebot: Gott gab nur darum, dem hebräischen Wortlaute nach, das Grundgesetz wie allein dem Manne. Ich habe jetzt hier in Klammern den Verstand. Habe ich gar nicht. Gut. Dem vergleichbar mit dem Verstand. Wir dem Haupte des Menschen die Hauptsinne gab. Und durch sie den Verstand im Gehirn. Wie aber Gott vorerst nur zum Verstande des Menschen redet, so redet er auch zum Manne, der fortan das Haupt des Weibes ist, wie das Weib, also die Lebensliebe, gewisser Art des Mannes Leib. Wenn nun eines Menschen Haupt erleuchtet und so sehr verständlich ist, wird dann nicht auch im gleichen Maße mitverständlich sein der ganze Leib? Ich denke, dieses Zitat bestätigt noch einmal recht deutlich den Gedanken, dass es unabhängig vom natürlichen Geschlecht des Menschen einen entsprechungsmäßigen Zusammenhang zwischen den Worten Mann und der dem Verstand angehörigen Weisheit gibt, so wie es auch einen entsprechungsmäßigen Zusammenhang zwischen dem Wort Weib und der Liebe des Menschen gibt. Natürlich könnte ich jetzt an dieser Stelle noch viel mehr über die geistigen Bedeutung der Worte Mann und Weib berichten, doch aus Zeitgründen möchte ich es bei diesen Betrachtungen belassen. Nun könnte der eine oder andere auf den Gedanken kommen, dass sich die Entsprechungslehre nur auf die Texte der Bibel bezieht, während doch die Lorbeerschriften vom Herrn sozusagen im Klartext diktiert wurden. Dass man dies vielleicht nicht ganz so sehen sollte, möchte ich gerne an zwei Zitate aus dem Lorbeerwerk belegen. Im Anhang zu dem Buch Erde sagt der Herr im 85. Kapitel: Vor meinen Augen gibt es keine Materie. Somit ist auch jede Gabe von mir geistig und nicht materiell, wenn sie auch noch so materiell zu sein scheint. Ich tue, ob ich es schon sage oder nicht, meinen Mund nur stets in Gleichnissen auf, damit sich die Welt an ihnen stoße und mit offenen Ohren das Lautgesprochene nicht vernehme und mit offenen Augen nicht sehe. Und es mag sich die Weisheit der Welt schleifen und ihren Stachel schärfen, wie sie will. Die Rinde und den eigentlichen Baum des lebendigen Erkennens wird sie dennoch nimmer durchstechen. Und im großen Evangelium Johannes Band 1, Kapitel 42 steht geschrieben: Siehe, die Dinge der Natur haben ihre Ordnung und können nur in dieser ihrer eigentümlichen Ordnung bestehen. Und so haben auch die Dinge des Geistes ihre höchst eigentümliche Ordnung und können außer solcher Ordnung nicht bestehen, nicht gedacht, nicht ausgesprochen werden. Aber zwischen den Naturdingen und den geistigen Dingen, weil jene aus diesen hervorgegangen sind, ist und besteht eine genaue Entsprechung, die freilich wohl nur der Herr allein am allerbesten kennt. Wenn nun der Herr uns rein Geistiges verkündet, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit uns befinden, so kann er solches ja nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder geschehen lassen. Beide Zitate bringen meines Erachtens sehr deutlich zum Ausdruck, dass sich der Herr seinen in Raum und Zeit gefangenen Menschenkindern nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder kundtun kann. Wenn dem so ist, dann bestehen nicht nur die Bücher von Moses und die der Propheten, sondern auch die Worte des Herrn in den Evangelien und die Offenbarung des Johannes aus gleichnisweisen Entsprechungsbildern. Wenn wir anerkennen, dass der Menschheit die von Gott inspirierten Bücher der Bibel nur in Entsprechungssprache gegeben werden konnten, dann müssten wir folgerichtig anerkennen, dass uns das Lorbeerwerk in weiten Teilen auch nur in Entsprechungssprache gegeben werden konnte. Denn wir glauben ja fest daran, dass der Herr dem Jakob Lorbeer die von ihm geschriebenen Worte in sein Herz diktiert hat. Wenn es wahr ist, dass der Herr seinen Mund stets nur in Gleichnissen auftut, und wenn es wahr ist, dass das Lorbeerwerk vom Herrn diktiert wurde, dann muss in weiten Teilen dieses Werkes hinter dem äußeren Buchstabensinn doch ein geistiger und ein himmlischer Sinn stehen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, möchte ich beispielhaft an einem Zitat aus dem Jenseitswerk Bischof Martin untersuchen. Dort spricht der Herr zu Bischof Martin und seinen Freunden die Worte: Meine Ordnung zu eurer höchsten Vollendung aber will es, dass ihr in der Folge nicht außer, sondern in der Ehe der Himmel leben und wirken sollt. Daher muss auch jeder von euch, um vollkommen zu sein in allem, ein Weib haben, auf das der Erfeste für ewig seine Weisheit und aufnehme das Licht dass der Flamme der Liebe im eigenen Herzen entströmt. Denn ein Weib, wie ein Gefäß, aber ein geistiges Gefäß zur Aufnahme und Aufbewahrung des Lichtes aus euren Herzen. Zugleich aber ist das Weib auch eine Magd in der Lebensküche des Herrn und unterhält das heilige Lebensfeuer auf dem Herde, den ich in euren Herzen erbaut habe. Und so müsstet ihr euch nun auch jeder ein Weib nehmen und mit ihm völlig eins sein für ewig. Bevor ich jetzt diesen Text entsprechungsmäßig auslege, schlage ich vor, dass wir vielleicht 15 Minuten Pause machen. So, ihr Lieben. Wenn ich dann mal eine gewisse Aufmerksamkeit... Ich werde jetzt mit der entsprechungsmäßigen Betrachtung dieses Textes anfangen und das wird so etwa noch 45 Minuten dauern. Dann wissen wir hoffentlich Bescheid. So. Ihr habt ja alle diesen Text gelesen. Wenn man jetzt diesem Text entsprechen möchte, ist es natürlich mit einem immensen Zeitaufwand verbunden, wenn man sich aus der Bibel oder dem Lorbeerwerk die geistigen Inhalte der einzelnen Worte heraussuchen muss. Zum Glück gibt's für die Bibel verschiedene Konkordanzen und für das Lorbeerwerk hat der Lorbeerverlag vor einigen Jahren eine Lorbeer-CD herausgebracht, auf welcher das gesamte Lorbeerwerk und ein sehr gutes Suchprogramm gebrannt sind. Um nun die Texte, wie dieses Bischof-Martin-Zitat, entsprechungsmäßig dekodieren zu können, habe ich es mir angewöhnt, zunächst einmal am Computer mit Hilfe dieses Suchprogramms und der Lorbeer-CD die geistige Bedeutung der einzelnen Schlüsselworte herauszusuchen. Ein meist sehr zeitintensives, aber doch recht nutzbringendes Unterfangen. Und diese Schlüsselworte lauten Ordnung, Ehe der Himmel, Weib, Licht, Flamme der Liebe, Herz, Magd, Lebensfeuer, Herd und Einssein. Soweit die wichtigsten Schlüsselworte. Im Folgenden möchte ich nun, oder habe ich zu Hause unter Zuhilfenahme der CD, diese Worte entsprechungsmäßig dekodiert. Zu dem Wort Ordnung findet sich im ersten Band der Haushaltung Gottes im 7. Kapitel Vers 1 der folgende Text. Nun siehe, ich will euch zeigen die organische Schöpfung vom ersten bis zum letzten und vom kleinsten bis zum größten, wie ich es gemacht habe aus meiner Liebe heraus, aus meiner Liebe und aus meiner Weisheit und aus der ewigen Ordnung, aus beiden heraus. Welche ist das Wort der ewigen Macht und Kraft in der Tiefe der Gottheit? Und siehe, es ist nichts in allen Räumen der Unendlichkeit, weder Großes noch Kleines, was nicht durch dasselbe wäre gemacht worden. Die Ordnung bezeichnet im übergeordneten Sinne die aus der göttlichen Liebe und Weisheit entspringende göttliche Vorsehung. Denn alles ist in der natürlichen und in der geistigen Schöpfung so eingerichtet, dass es sich nach den Ordnungsprinzipien der göttlichen Vorsehung weiterentwickeln kann. Die Ordnung entspricht also der göttlichen Vorsehung. Die nächsten Schlüsselworte lauten Ehe der Himmel. Dazu habe ich in der großen in der geistigen Sonne, Band 1, Kapitel 45, Folgendes gefunden. Ferner genießen diese himmlischen Eheleute auch also wie auf der Welt die ehelichen Freuden. Aber solches alles gestaltet sich hier vom Gesichtspunkte der Bedeutung aus betrachtet ganz anders, denn auf den Erdkörpern. So besagt das Essen und Trinken die Aufnahme des göttlich Guten und göttlich Wahren. Und derjenige Akt, den ihr sinnlichermaßen als den Begattungsakt kennt, besagt die Vereinigung des Liebeguten und Glaubenswahren zu einem liebstätigen Ersprießen. Und bei Bischof Martin heißt es im 202. Kapitel: Voll höchster Seligkeit küsst er sein Himmelsweib und erkennt nun, dass dadurch seine Liebe sich mit der Weisheit für ewig vermählt hat. Beide loben und preisen mich nun aus einem Herzen und einem Munde. Denn so wird aus dem getrennten Adam erst im Himmel wieder ein vollkommener Mensch. So wie ich das verstehe, handelt es sich bei den Ehen der Himmel um die Vereinigung von Liebe und Weisheit im menschlichen Gemüt. Diese Vereinigung wird dem himmlischen Menschen, unabhängig davon, ob er ein Mann oder eine Frau ist, durch die Aufnahme des göttlich Guten und göttlich Wahren ermöglicht. Erst durch die vom Herrn gesegnete Ehe zwischen der Liebe und der Weisheit wird aus dem einst getrennten Gemüt wieder ein vollkommener Mensch. Mit anderen Worten, die Ehe der Himmel entspricht einer himmlischen Vereinigung von Liebe und Weisheit im menschlichen Gemüt. Wenden wir uns als nächstes dem Schlüsselwort Weib zu. Dazu habe ich im zweiten Band Geistige Sonne Folgendes gefunden. Ebenso ist auch meine Lehre, die doch sicher in dem vollkommensten Himmel erscheint, weil sie in mir und aus mir hervorgeht, gleich dem Weibe ein vollkommenstes Ebenmaß dem geistigen Menschen. Für sich zwar nicht zeugungsfähig, aber der Mensch wird durch sie aufnahmefähig für alles Liebe Gute, was da ist, die reine himmlische Gottliebe, als das ewige Geistleben aus mir. Das Geistleben der Gottliebe aber ist das Kind, mit dem meine Lehre befruchtet wird im Herzen der Menschen. Und im ersten Band des großen Evangelium Johannes heißt es im 140. Kapitel: Nur wenn das Wort ins Herz dringt, da wird es lebendig, bemächtigt sich bald des Willens, der der Schwerpunkt der Liebe ist, und treibt daraus den ganzen Menschen zur Tat an. In diesem Zitat wird mit kurzen und knappen Worten deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Weib das Aufnahmeorgan des Menschen für alles Liebegute aus Gott ist. Mit anderen Worten, das Weib entspricht dem Menschen der aus dem Willen entspringenden Liebe zum Herrn, und diese Liebe ist völlig unabhängig davon, ob es sich dabei auf der Erde um einen Mann oder eine Frau gehandelt. Das nächste Schlüsselwort lautet Licht. Dazu habe ich im vierten Band des großen Evangeliums folgendes Zitat gefunden. Im Feuer selbst ist das Licht und somit geistig genommen das reinste und höchste Wissen und Erkennen. In der Luft, die vom Lichte des Feuers durchdrungen ist, ist dann ebenfalls ein volles Wissen und Erkennen vorhanden, jedoch offenbar in einem schon minderen Grade. Wird aber die ruhigere Luft auch also erregt, dass sie selbst Feuer und Licht wird, so ist dann auch in ihr allenthalben das höchste Wissen und Erkennen vorhanden. Hier wird meines Erachtens sehr klar ausgesagt, dass Licht in der Entsprechung ein Synonym für Wissen und Erkenntnisse ist. Weiter geht es mit dem Schlüsselwort Flamme der Liebe. Flammen sind im Natürlichen ein Produkt des Feuers. Das Feuer wiederum entspricht in unserem zu entsprechenden Text der Liebe zum Herrn, wie man im dritten Band der Haushaltung des Gottes nachlesen kann. Dort steht geschrieben: Was ist die Hütte der Puriste, in der wir des Herrn allzeit harren sollen? Höre, unser Herz ist die Hütte der Puriste. Das Feuer in derselben ist unsere lebendige Liebe zu Gott. Und im 38. Kapitel der natürlichen Sonne heißt es: Und ihr werdet daraus erst erkennen, dass fürs Erste in dieser Liebe einzig und allein das ewige Leben verborgen ist. Fürs Zweite, dass ich überall eine und dieselbe reinste Liebe bin. Und fürs Dritte soll das euch die Wahrheit dessen verbürgen, was ich euch kundgebe. Denn die Wahrheit ist ja nur ein Licht, welches der Flamme der Liebe entstammt. Und wenn ihr all hier die wahre Liebe findet, so habt ihr auch das wahre Licht, welches euch in sich selbst die vollste Wahrheit dessen verbirgt, was all hier derselben Liebe entflammt, welche der Grund aller ewigen Wahrheit. Diese beiden Zitate machen meines Erachtens recht deutlich, dass es sich bei der Flamme der Liebe um die lebendige Liebe zu Gott handelt, aus der das Licht der göttlichen Wahrheit durch den ganzen Menschen strahlt. Das nächste Schlüsselwort lautet Herr. Hierzu finden sich im 7. Band des großen Evangelium Johannes folgendes Zitat: Ja, im Menschenherz, als dem Sitze der Liebe, geht es zumeist auch sehr lieblos zu, und dennoch ist das Herz der Sitz der Liebe. Aber die pure Liebe im Herzen, als ganz allein für sich da sein, würde ebenso wenig Früchte des Lebens zustande bringen, wie die Erde ohne das Licht der Sonne. Das Menschenherz ist also ein Symbol für die Liebe, aber auch für das Leben, wie man im 2. Band der geistigen Sonne nachlesen kann. Dort heißt es im 127. Kapitel: Im Leibe ist das Herz als der Grundsitz des Lebens und als das allerklarste Bild der Liebe. Diese Liebe ist fortwährend tätig und führt allen Teilen des Leibes Nahrung zu. Mit anderen Worten ausgedrückt, stellt das Herz in der Entsprechung den Lebensgrund des Menschen dar, der beständig aus dem Leben der Gottheit belebt wird. Denn nur Gott allein ist das Leben. Der Mensch ist nur ein Aufnahmeorgan des göttlichen Lebens. Zum Schlüsselwort Markt habe ich leider keinen eindeutigen Text im Lorbeerwerk gefunden. In solch einem Fall ist es von Vorteil, wenn man sich ein wenig mit den Werken von Emanuel Swedenborg auskennt. Dort kann man in seinem Werk Himmlische Geheimnisse Nummer 3849 folgenden Text lesen: Durch die Mark Bilha werden bezeichnet auswendigere Neigungen, durch Silber die Mark der Lea äußere Neigungen, weil durch Rachel vorgebildet wird die Neigung zum inwendigen Wahren und durch Lea die Neigung zum äußeren Wahren. Auswendigere Neigungen sind natürliche Neigungen, die dem Inwendigen dienen. Früher waren Mägde Frauen, die ihren Lebensunterhalt dadurch verdienten, dass sie nach den Anweisungen ihrer Arbeitgeberin verschiedene Dienste ausführten. Auf der geistigen Ebene sind Mägde sozusagen die ins natürlich ausgehenden Kräfte der Arbeitgeberin, also des Weibes, welche die Liebe symbolisiert. Mit anderen Worten, die in unserem zu dekodierenden Text entspricht die Mark der natürlichen Nächstenliebe. Für das Schlüsselwort Lebensfeuer habe ich wieder einen Text im Lorbeerwerk gefunden. Dort heißt es im dritten Band des großen Evangelium Johannes, Kapitel 142, sagte ich, also der Herr, Freund, weil eben im klaren Schauen und Erkennen die wahre Lebensseligkeit nicht besteht, sondern nur in der stets zu steigernden Liebtätigkeit, darum muss denn auch eine jede Seele sich diese zuvor zum einzigen Lebenselemente machen, ohne dem sie niemals zur inneren Lebensklarheit gelangen kann. Denn die Liebtätigkeit ist ein inneres Lebensfeuer, das durch seine stets zunehmende Regewerdung zu einer hell leuchtenden Flamme werden muss. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, dass das Lebensfeuer eine Entsprechung für die Liebtätigkeit ist, welche aus der innigen Gottesliebe entspringt. Und die Liebtätigkeit bezeichnet die Liebe und die Barmherzigkeit gegen den Nächsten. Das nächste Schlüsselwort lautet Herd. Hierzu habe ich im zweiten Band der Haushaltung Gottes folgenden Text gefunden. Würde oder könnte aber das Feuer in eurem Herzen erlöschen, so wird auch auf dem Herde der reinen Liebe die Flamme matter und matter werden und ich ein seltener Gast bei euch. Und also machte ich euch drei nun zu einem solchen Gastwirte und gebe euch dazu eine Hütte, gemacht aus der Hütte eurer Herzen und einen fertigen, allzeit feuerreichen Herd, der da ist gleich der unerschütterlich festen Treue, wie die Flamme auf demselben, gleich der Flamme der reinen Liebe in euren Herzen zu mir. Diese Worte bringen nach meinem Empfinden recht deutlich zum Ausdruck, dass der Herd eine unerschütterlich feste Treue symbolisiert. Denn auf dem Herd werden die Speisen, welche hier die Erkenntnisse des natürlichen Wahren und Guten symbolisieren, durch das Feuer der reinen Gottesliebe so veredelt, dass sie zu einem Bollwerk gegen die Einflüsse der Welt werden. Und so ein Bollwerk ist uneingeschränkte Beständigkeit dem Herrn gegenüber. Die letzten Schlüsselworte lauten eins sein. Dazu habe ich im ersten Band des Robert Blum, Kapitel 124, folgendes Zitat gefunden. So komme denn her an meine Brust, du himmlisch Schöne und herrliche Helena. Was der Herr, Vater Jesus, Jehova Zöberot, mit mir gnädigst gegeben hat für ewig, hat er durch mich auch dir gegeben für ewig. Und so wollen wir dann selig eins sein in allem, in der Liebe, in der Wahrheit, und dadurch eins in unserem heiligsten, liebevollsten Vater. Durch das Einssein wird hier der Zustand einer harmonischen Ehe oder Verbindung zwischen der Liebe und der Weisheit im Gemüt des Menschen verstanden. Soweit meine Schlüsselwörter, die Schlüsselworte aus diesem Bischof Martin Zitat, das ich jetzt nochmal vorlesen möchte für die Kassetten. Mensch. Meine Ordnung zu eurer höchsten Vollendung aber will es, dass ihr in der Folge nicht außer, sondern in der Ehe der Himmel leben und wirken soll. Daher muss auch ein jeder von euch, um vollkommen zu sein in allem, ein Weib haben, auf das da er feste für ewig seine Weisheit und aufnehme das Licht, das der Flamme der Liebe im eigenen Herzen entströmt. Denn ein Weib ist wie ein Gefäß, aber ein geistiges Gefäß zur Aufnahme und Aufbewahrung des Lichtes aus euren Herzen. Zugleich aber ist das Weib eine Magd in der Lebensküche des Herzens und unterhält das heilige Lebensfeuer auf dem Herde, den ich in euren Herzen erbaut habe. Und so müsstet ihr euch nun auch jeder ein Weib nehmen und mit ihm völlig eins sein für ewig. Wenn wir nun die dekodierten Worte in das Zitat einbinden, dann hört sich dieses Zitat des Herrn in etwa so an. Meine göttliche Vorsehung zu eurer höchsten Vollendung aber will, dass ihr in der Folge nicht außer, sondern in der Vereinigung von Liebe und Weisheit leben und wirken sollt. Daher muss auch ein jeder vor euch, um vollkommen zu sein in allem, eine aus dem Willen entspringende Gottesliebe haben, auf das er erfeste für ewig seine Weisheit und aufnehme das Wissen und Erkenntnisse, das der lebendigen Liebe zu Gott im eigenen Lebensgrund entströmt. Denn eine aus dem Willen entspringende Gottesliebe ist wie ein Gefäß, aber ein geistiges Gefäß zur Aufnahme und Aufbewahrung des Wissens und Erkenntnisse aus eurer Lebensgrund. Zugleich aber ist das aus dem Willen entspringende Gottesliebe eine natürliche Nächstenliebe in der Lebensküche des Lebensgrundes und unterhält das heilige Liebe und Barmherzigkeit auf den Beständigkeit des Herrn gegenüber, den ich in euren Lebensgrund erbaut habe. Und so müsstet ihr euch nun auch jeder eine aus dem Willen entspringende Gottesliebe nehmen und mit ihm völlig Ehe zwischen Liebe und Weisheit für ewig. So, wenn wir uns diesen wörtlich übersetzten Text anschauen, dann wirkt er doch sehr holprig und ist kaum zu verstehen. Das liegt daran, dass es nicht möglich ist, die spirituellen Inhalte geistiger Texte mit raumzeitlichen Begriffen so zu dekodieren, dass eine reine Wort-für-Wort-Übersetzung möglich ist. Es gibt keine buchstäbliche Übersetzung, die in der Lage wäre, im Gemüt des Lesers die Assoziationen aufkommen zu lassen, wie sie uns der Herr durch Jakob Lorber mitteilen wollte. Um diese reine Wort-für-Wort-Übersetzung wenigstens etwas verständlicher zu machen, habe ich versucht, den Text so umzustellen, dass man ihn leichter lesen kann. Wobei es zu berücksichtigen gilt, dass der Herr diese Worte zu dem Martin gesprochen hat, der bekanntlich ein Mann gewesen war. Und Männer bezeichnen in der Entsprechung den Verstand bzw. die Weisheit des Menschen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf möchte ich nun den Text leicht modifizieren. Er lautet dann: Meine göttliche Vorsehung will es, dass ihr zu eurer höchsten Vollendung in der Folge nicht ohne, sondern in der Vereinigung von Liebe und Weisheit leben und wirken soll. Um in allem vollkommen zu sein, muss jeder von euch eine aus dem Willen entspringende Gottesliebe haben, damit eure Weisheit für ewig erstarken kann und er so das Wissen und die Erkenntnisse aufnehmen kann, welches aus der lebendigen Liebe zu Gott dem eigenen Lebensgrund entströmt. Denn eine aus dem Willen entspringende Gottesliebe ist wie ein Gefäß, aber ein geistiges Gefäß zur Aufnahme und Aufbewahrung von Wissen und Erkenntnissen aus eurem Lebensgrund. Zugleich aber ist die aus dem Willen entspringende Gottesliebe eine natürliche Nächstenliebe in der Lebensküche des Lebensgrundes und bewahrt die heilige Liebe und Barmherzigkeit auf dem Herd der uneingeschränkten Beständigkeit dem Herrn gegenüber, den ich in euren Lebensgrund erbaut habe. Und so müsstet ihr euch nun auch jeder eine aus dem Willen entspringende Gottesliebe nehmen und mit ihr eine völlige Ehe zwischen eurer Liebe und eurer Weisheit für ewig eingehen. Soweit der etwas leichter zu lesende Text. Wenn nun jemand für sich diesen Wort für Wort dekodierten Text entschlüsseln will, bleibt es nicht aus, dass er sich im Innersten seiner Seele mit dem Herrn verbinden muss. Das heißt, es muss zu einer Resonanz zwischen dem spirituellen Inhalt des grob dekodierten Textes und dem Inneren des Lesers. Wenn dies geschieht, dann löst sich für den Leser der scheinbar wirre Text so auf, dass er eine für sich ganz individuell abgestimmte Textentsprechung finden kann. Der Grund dafür, dass bei der Entsprechung von göttlich inspirierten Texten immer eine vom Leser abhängige Textentsprechung herauskommt, ist der, dass der innere Sinn eines Textes durch das Gefühl bestimmt wird, welches in den Worten verborgen liegt. Und weil es keine zwei Menschen gibt, die beim Dekodieren von geistigen Texten genau die gleiche Gefühlslage haben, kann es gar nicht anders sein, als dass die Ergebnisse der Textauslegung mehr oder weniger differieren. Diese kleinen Unterschiede empfinde ich persönlich allerdings eher als etwas Positives. Sind sie doch ein Beleg dafür, dass das Lorbeerwerk ein göttlich inspiriertes Werk ist, das jedem Menschen individuelle Lebenswahrheiten vermitteln kann. Von daher kann die nun folgende Interpretation des wörtlich übersetzten Textes auch nur mein persönliches inneres Empfinden wiedergeben. Wer das Buch Bischof Martin gelesen hat, konnte in 294 Kapiteln beobachten, wie sich das Gemüt des jenseits von Raum und Zeit liegenden lebenden Bischof Martin entwickelt hat. Ein Unterfangen, das eigentlich gar nicht möglich ist, wenn man bedenkt, dass der irdische Mensch für die Verhältnisse in der anderen Welt keine Sinnesorgane hat. Dennoch hat es dem Herrn gefallen, den in Raum und Zeit gefangenen Leser die innerseelischen Entwicklungen wie in einem Film miterleben zu lassen. Er durfte erkennen, dass Martin am Beginn seines jenseitigen Lebens eine recht finstere Seele hatte, die sich in allerlei Falschen und Bösen verloren hatte. Er durfte die ganzen Begebenheiten miterleben, durch die Martin mit der Hilfe des Herrn zu einem recht passablen Geistmenschen geworden ist. Dabei hat Martins Verstand durch die vielen kleineren und größeren Erkenntnisse, die er während seiner diversen Lebensumstände erlangen konnte, Schritt für Schritt eine vom Herrn durchdrungene Weisheit entwickeln können. Diese nun himmlischen Weisheiten wiederum haben ihm dabei geholfen, seinen ehemals weltzugewandten Willen auf den Herrn auszurichten. Was ihm jetzt nur noch zu seinem Glück fehlt, wird im dritten und vierten Vers des 202. Kapitels beschrieben. Dort wird meinem Empfinden sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es von der göttlichen Vorsehung so eingerichtet ist, dass der Mensch nur dann ein Bewohner des höchsten Liebehimmels werden kann, wenn es in seinem Gemüt zu einer Hochzeit zwischen der seinem Verstand angehörigen Weisheit und der seinem Willen entspringenden Liebe gekommen ist. Diese Hochzeit ist deshalb notwendig geworden, weil der natürliche Mensch bereits in der Kindheit die Einheit zwischen dem Verstand und seiner Liebe verloren hat. Wie oft geschieht es, dass der Mensch wahres Ding und Böses fühlt, sein Herz sich in der Welt verliert und der seinen nach Weisheit strebenden Verstand nicht die Kraft hat, ihn aus dem Sumpf der sinnlichen Begierden herauszuführen. Doch zum Glück weiß der Herr um all diese Dinge. Und so führt er unter Berücksichtigung der Willensfreiheit das Leben eines jeden Menschen so, dass dem Willen die Liebe zur Welt schal wird, der Verstand damit beginnt, nach einer befriedigenden Alternative zur Welt zu suchen. Die einzig wahre Alternative findet er früher oder später, ob im Diesseits oder im Jenseits, nur bei Gott. Und so kommt es dann nach langen inneren Kämpfen dazu, dass der Verstand mit der Hilfe des Herrn die notwendige Weisheit erlangt, um den weltzugewandten Willen umbilden zu können. Und die aus diesem Umwandlungsprozess entspringende Liebe zum Herrn ist es, die in unserem Zitat als das Weib bezeichnet wird. Diese durch das Weib bezeichnete Gottesliebe muss mit der durch den Mann symbolisierten Weisheit eine himmlische Ehe eingehen, damit der dann vereinte Mensch die Liebe Gottes als Ganzes aufnehmen kann. Erst dann können aus den tiefsten Seelenbereichen, also den Bereichen, die ausschließlich für den Herrn vorbehalten sind, die göttlichen Wahrheiten ungehindert in die Gefäße der aus dem Willen entspringenden Gottesliebe einfließen. Diese Wahrheit haben dann eine Qualität, wie wir sie uns mit unserem in Raum und Zeit verstrickten Verstand nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Natürlich hat dann auch die als Mark bezeichnete Liebtätigkeit, welche aus der innigen Gottesliebe entspringt, eine ganz andere Beschaffenheit als die uns bekannte Nächstenliebe. Denn die als Mark bezeichnete Liebtätigkeit wird ja auf dem vom Herrn errichteten Herd der uneingeschränkten Beständigkeit zu einer aus der heiligen Gottesliebe entspringenden Barmherzigkeit veredelt. Das führt in der Lebenspraxis dazu, dass sich der Mensch völlig darüber bewusst wird, dass ausschließlich der Herr allein Liebe, Barmherzigkeit, Gutes und Wahres zu geben vermag. In dem Zustand der himmlischen Ehe zwischen Liebe und Weisheit würde kein Geistmensch auf die Idee kommen, dass er aus sich heraus seinem Nächsten Gutes tun könnte. Denn wie bereits angedeutet, nur der Herr allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Tatsache, dass der Mensch zu seiner höchsten Vollendung eine völlige Ehe zwischen seiner Liebe und seiner Weisheit für ewig eingehen muss, hat aber noch einen anderen, weiteren Aspekt, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Wenn ein nicht wiedergeborener Mensch seinen irdischen Leib ablegt und als Geistmensch in der anderen Welt sein Leben fortsetzt, schafft er sich in eine seinem jeweiligen Zustand entsprechende Erscheinlichkeitswelt. Das heißt, alles, was er außerhalb von sich zu sehen und zu erleben glaubt, sind in Wirklichkeit Zustände bzw. Zustandsveränderungen in seinem Inneren, welche ähnlich wie in einem Traum scheinbar außerhalb von ihm stattfinden. Alles, was der gute Bischof Martin bis zum 202. Kapitel des Buches erlebt hat, waren innerseelische Vorgänge, die ihm in der Erscheinlichkeit absolut real vorkam, letztendlich aber nichts anderes als Entsprechung seiner Innenwelt war. Dadurch, dass es sich um Entsprechungen handelt, war es dem Herrn überhaupt möglich, die inneren Vorgänge des Martins so in Zeit und Raum zu transformieren, dass wir diese Vorgänge miterleben durften. Dass es der Verstorbene selbst ist, der sich der Erscheinlichkeit nach seiner Welt selbst erschafft, kann man im 119. Kapitel des zweiten Bandes der geistigen Sonne nachlesen. Dort heißt es unter anderem: Aus dem aber geht dann klar hervor, dass ein jeder Mensch durch die Art seiner Liebe der Schöpfer seiner eigenen inneren Welt wird und dass er nie in irgendeinen Himmel oder in irgendeine Hölle kommen kann, sondern nur in das Werk seiner Liebe. Darum heißt es auch: Und eure Werke folgen euch nach. Aber wie bereits angedeutet, ist die vom Bischof Martin erschaffene Welt bis zum 202. Kapitel mehr oder weniger eine Scheinwelt, die noch keine wirkliche Stabilität hat. Dies ändert sich erst, als in seiner Seele die Ehe zwischen seiner inzwischen himmlischen Liebe, welche in der Erscheinlichkeit durch die Sonnentochter symbolisiert wird, und seinem von himmlischen Wahrheiten durchdrungenen Verstand stattgefunden hat. Erst nach dieser wichtigen Zustandsveränderung in seiner Seele war es Martin möglich, ein Bewohner des himmlischen Jerusalems zu werden. Und weil es sich bei dieser Stadt um die Stadt des Herrn handelt und der Herr die einzige wirkliche Realität ist, bleibt es nicht aus, dass sich auch die Konsistenz der Welt von Martin verändert. Ich möchte hierzu ein Zitat aus dem 12. Kapitel des 2. Bandes der geistigen Sonne anführen. Dort heißt es: Ihr könnet daher auch nicht so ganz eine Welt nach eurem Belieben erschaffen, sondern nur die hervorrufen, welche in euch zugrunde liegt. Ist die Welt gedacht und eure Liebe vollkommen entwickelt, dann kann sie sich unmöglich anders vorstellen, als wie sie bestellt ist, urgründlich vom Herrn aus. Ist sie demnach nicht etwa, ihr seid demnach nicht etwa im Ernst des Schöpfer dieser Welt, denn das Schöpfungsrecht kann nie ein Geschöpf überkommen. Aber die Fähigkeit, das Geschaffene, welches endlos in euch vorhanden ist, aus euch hervorzurufen. Solches liegt in der Fähigkeit eines jeden, vollkommenen Geistes. Unvollkommene Geister haben zwar auch eine ähnliche Fähigkeit in sich, aber weil sie keine Festigkeit haben, so können sie das in ihnen zugrunde liegende eben nicht hervorrufen. Ein unvollkommener Geist ist ein unbeständiger Geist. Aber nicht also ist es mit dem vollkommenen Geist, der in seinem Zentrum feststeht. Was er hervorruft, ruft er in der Ordnung des Herrn hervor und ruft nicht etwas Ungeschaffenes, also eine leere Fantasie, sondern ein urgeschaffenes Ding hervor. Ich denke, diese Worte bringen sehr deutlich zum Ausdruck, dass die Welt eines unvollkommenen Geistmenschen mehr der eines Träumers gleicht, denn seine Welt, dem seine Welt ja auch bisweilen beständig und real erscheint. Erst wenn der Geistmensch vollkommen ist, das heißt, wenn seine Liebe und Weisheit vermählt sind, kann er aus dem unendlichen Fundus urgeschaffener Substanzen seine Welt gestalten. Und diese in der Ordnung des Herrn hervorgerufene Welt, eine reale Welt, in der alles Bestand hat und nicht von irgendwelchen Launen des Geistmenschen abhängig ist. Denn wenn der Mensch wahrhaftig wiedergeboren ist, dann schwingt seine Lebensliebe synchron zur Gottesliebe. Und er steht in seinem Zentrum fest wie ein Bergmassiv, an dessen Fundamenten es nichts zu rütteln gibt. Und die Welten, die solch ein Geistmensch in der Ordnung des Herrn hervorruft, sind realer als alles, was wir in der vermeintlichen natürlichen Realität je mit unseren 5 Sinnen erfahren haben. An dieser Stelle möchte ich meine Ausführung über die Realitäten der jenseitigen Welt beenden und zum Schluss ein kurzes Resümee meiner bisherigen Betrachtung ziehen. Ich hoffe, dass ich verdeutlichen konnte, wie wichtig die Lehre von den Entsprechungen bei der Lektüre des Lorbeerwerks sein kann. Es stecken einfach hinter diesen göttlich inspirierten Worten so tiefe Erkenntnisebene, dass wir sie ohne die Entsprechungslehre nicht erfassen können. Dies wäre wirklich ausgesprochen schade, denn nach meiner Erfahrung ist es gerade der innere Sinn des Wortes, der dem Leser unbezahlbare Ratschläge auf dem Weg zu seiner persönlichen geistigen Wiedergeburt geben kann. Denn die geistige Wiedergeburt ist entsprechungsmäßig das zentrale Thema in der Bibel und im Lorbeerwerk. Kann auch gar nicht anders sein, denn unser Gott ist ein barmherziger und liebender Gott, dessen größter Wunsch darin besteht, dass jeder Mensch, der einst als ein Kind der Liebe ein Bewohner des höchsten Himmels wird. Und eine der wichtigsten Informationsquellen, die er uns in der natürlichen Welt zur Verfügung gestellt hat, um etwas über die Wiedergeburt zu erfahren, sind nun einmal die Bibel und seine nachbiblischen Propheten. In beiden Werken werden in unglaublich vielen Facetten die Entwicklungszustände des menschlichen Gemüts beschrieben. Und es werden vom Herrn viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich aus den Fängen der Welt befreien kann. Und aus diesem Grund kann ich wirklich aus tiefster Überzeugung jedem den Rat geben, sich mit der Lehre von den Entsprechungen auseinanderzusetzen. Oder, um es mit den Worten des jungen Jesus auszudrücken, es ist sehr gut, einen Dunst von der allerwichtigsten Entsprechungslehre zu haben. Das war's, meine Lieben. Vielen Dank.